Sie waren in Chicago dienstlich, der Diplom-Soziologe Christoph Freidorf von der Universität Erfurt und Professor Dr. Dr. Helge Peukert. Und wir wollen über Geld, über Ökonomie und über das, was uns umgibt, reden. Denn Sie waren bei einer Ökonomentagung, da bin ich fast ein bisschen neidisch, zumindest, dass Sie in Chicago waren. Ich freue mich jetzt, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag, Herr Freidorf. Schönen guten Tag, Herr Peukert.
Morgen.
Schönen guten Morgen.
Chicago, wir haben es eben gehört, da ging es um Drogen und Geld kann ja auch eine Droge sein. Das war eine Ökonomentagung. Da hätte ich ja vor 5 Jahren gedacht, das interessiert mich nicht das Thema. Aber jetzt finde ich es extrem spannend. War das denn, Herr Peukert, eine spannende Tagung der Ökonomen dieser Welt?
Ja, es war insofern eine interessante Tagung, als man Vergleiche ziehen konnte von vor 2 Jahren in Atlanta. Damals brannte ja die Hütte offenkundig auch für die Ökonomen und ihre Reputation. Und jetzt kann man sagen, man ist in gewissem Sinne zurückgegangen zum Business as usual. Insofern waren auch die nicht so spannenden Sitzungen insofern spannend, als sich eben die wieder gesettelte Relaxedheit der Ökonomenzunft gezeigt hat. Und es waren dort immerhin aus aller Welt zwischen 10 und 14 10.000 Teilnehmer. Man weiß gar nicht so genau, wie viele es de facto waren. Und das Ganze findet in 5 riesigen Hochhäusern, also die üblichen Hotels, die dann auch viele, viele Tagungsräume haben. Und da tritt dann eben alles auf, also von einem Notenbankpräsidenten über unseren guten Herrn Axel Weber, nunmehr in privater Funktion, bis hin zu Ökonomen, zum Beispiel aus Erfurt, wie uns beiden.
Ja, und Sie waren ja nicht nur Besucher, sondern Sie haben ja auch ein Referat gehalten und durften auch was sagen. Das ist ja schon erstaunlich, oder?
Ja, das ist erstaunlich, vor allem auch, wenn man es vergleicht mit der deutschen Situation, wo unsere Vorschläge ja abgelehnt wurden bei der diesjährigen Jahrestagung, adäquaterweise in Frankfurt zum Thema Finanzmärkte auch.
2011.
Ja, und dort kann man auftreten, weil es dort eine andere Organisationsform gibt. Es ist die sogenannte American Economic Association, die schon sehr neoklassisch, also traditionell kann man sagen, ausgerichtet ist. Und das findet aber im Rahmen einer größeren Organisation statt, der ASSA, der Association for Social, der Social Science Associations. Und dort können auch unter anderem heterodoxe Gruppierungen, also da gibt es auch feministische Ökonominnen, die dort Sessions bekommen und denen die Möglichkeit gegeben wird, sich auszutauschen. Aber auch heterodoxen Ökonomen, unter deren wir dann im Rahmen der Association for Evolutionary Economics gelaufen sind.
Jetzt müssen wir erklären, was sind heterodoxe Ökonomen? Frage ich mal Herrn Freidorf, wie kann man das für jemand, der sich nicht mit Ökonomie beschäftigt, erklären?
Man könnte sagen, wir sind die kritischen Typen und die eigentlich jetzt ein bisschen mehr Oberwasser haben sollten, aber sich immer noch nicht so richtig durchsetzen können. Also die immer schon behauptet haben, ja, das mit der unsichtbaren Hand, die dann alles reguliert, speziell auf den so effizienten Finanzmärkten, und da sollte man sich ja bloß nicht einmischen und das ist ja alles gut und Spekulation an sich ist ja eine gesunde Sache und so. Das wurde ja vom Mainstream immer gesagt, das sollte man nicht anrühren und da sollte sich der Staat nicht einmischen und Regulierung ist böse in dem Fall oder führt zu Wohlfahrtsverlusten. Und es gab eben immer sehr wenige Leute, die gesagt haben, aus verschiedenen Hintergründen, dass man da sehr wohl was regulieren und machen müsste. Und das hat sich ja auch mittlerweile gezeigt, dass dem so ist.
Ja, also die müssten ja, also Sie, die kritischen Ökonomen, müssten eigentlich ein Oberwasser haben. Das ist, werden wir nochmal besprechen. Aber nochmal zur Zunft und zur Reputation der Ökonomen. Die müsste ja eigentlich im Keller sein und auf dem Niveau von Politikern Banker vielleicht liegen. Schämen Sie sich manchmal und sagen, um Gottes Willen, ich gehöre einer wissenschaftlichen Zunft an, die bewiesen hat, dass sie eigentlich unwissenschaftlich ist, weil sie oftmals ideologisch ist, interessengeleitet und ihre Lehren ja oft, wie wir sehen, ins Chaos geführt haben. Sind Sie dann auch stolz, dieser Zunft anzugehören oder haben Sie gar nicht so ein Zunftdenken?
Also so ein Zunftdenken ist, glaube ich, bei uns jetzt nicht der Fall. Erstmal, weil wir sowieso da relativ reflektiert sind und weil wir auch nicht nur reine Vollökonomen sind, sondern auch noch andere Sachen studiert haben. Also diese Interdisziplinarität, die ja auch bei unserer Fakultät da ist, die vertreten wir, glaube ich, ganz gut. Die Sache ist die, dass bei den Ökonomen selber sowas eigentlich kaum anzutreffen ist. Also es gibt da eigentlich nicht wirklich viel Reflexion oder Eingeständnis von Versagen, wenn man es mal extrem formuliert. Und noch interessanter ist eigentlich die Außendarstellung oder die, die Zuschreibung von außen, wie wird eigentlich medial umgegangen? Also es gibt natürlich schon kritische Überschriften jetzt, dass Ökonomen hätten als Zunft versagt und so, aber interessanterweise, wenn ich jetzt so das im Alltag sage, es gibt keine Witze wie über Banker oder, also Ökonomen sind da, die werden so als, ja okay, die Typen im Elfenbeinturm, die sind sowieso ein bisschen crazy und irgendwie sind die aber noch nicht so richtig in die Pflicht genommen worden, auch von der Öffentlichkeit nicht, also mal abgesehen von so Occupy und solchen Sachen, aber das sind ja dann doch relativ kleine Phänomene, die jetzt nicht die breite Masse
betroffen. Herr Polkert, da müsste doch eine Demut zu spüren sein in der Branche von denen, die immer neoliberal gepredigt haben und gesagt, also der freie Markt, die offenen Märkte bringen uns den Wohlstand, das wird alles noch ewig so weitergehen. Spüren Sie da, Sie haben ja in Chicago dann auf einige wahrscheinlich getroffen, spüren Sie da Demut oder ein Eingeständnis von Fehleinschätzung?
Ja, im konkreten Detail natürlich zum Teil schon. Das lässt sich ja auch nicht bestreiten. Allerdings, was die grundlegenden paradigmatischen Annahmen der Zunft betrifft, also Modellbildung, dann ganz bestimmte Annahmen, wie eine Ökonomie funktioniert, welche Wechselwirkungen da vorherrschen, was ja nicht irrelevant ist, weil solche Modelle beispielsweise den Projektionen und Vorhersagen von Zentralbanken zugrunde liegt. Das hat ja sehr reale volkswirtschaftliche Auswirkungen dann auch auf das Handeln des Staates, Steuerschätzung etc. Da kann man sagen, im Detail gab es da schon Kritik, aber so richtiges Konvertitentum gab es kaum, wie wir es ja in Deutschland beispielsweise zum Beispiel bei Herrn Straubhaar jetzt hatten, ja, bei dem ich dann aber eben...
Er sagte, er wolle sich zukünftig, wenn er in Berufungskommissionen für neue Lehrstühle sitzt, dann auch mal für heterodoxe und kritische Kandidaten entscheiden.
Oh, wie ja, gnädig. Sollte das nicht eigentlich...
Wir wollten uns auf die nächste Stelle bewerben, in der Kommission sitzt.
Sollte das nicht eigentlich also Usus sein in der Wirtschaft? Wirtschaftswissenschaften, dass unterschiedliche Schulen und Ausrichtungen an den Universitäten Platz haben, dass so kritische Leute an großen
Wirtschaften. Da kommen wir jetzt stark ins Philosophieren rein. Es gibt, glaube ich, eine Erklärung, die da recht gut ist. Die Sozialwissenschaften an sich sind ja noch nicht so weit, dass sie ein geschlossenes Modell haben, was wirklich sehr viel erklärt. Also im Gegensatz zu vielen Naturwissenschaften, wo es vielleicht nur noch ein paar konkurrierende Paradigmen gibt, die auch nur alle wirklich Jahrzehnte auf den Prüfstand gestellt werden müssen, weil einfach die natürlichen, also die Ergebnisse von irgendwelchen Experimenten sagen, nee, wir müssen da nochmal umdenken. Das Problem, was ich sehe, ist, dass die Ökonomie eigentlich eine Sozialwissenschaft ist, sich aber wie eine Naturwissenschaft verhält.
Aha. Ist ja ein wichtiger Punkt. Also sie verhält sich wie eine Naturwissenschaft, ist aber
eine Sozialwissenschaft.
Die natürlich auch von unterschiedlichen Annahmen ausgeht.
Genau, und der große Unterschied zwischen so einer sozialen Naturwissenschaft ist, dass im Sozialen kann man einfach keine kontrollierten Experimente machen. Sie können bei der Biologie, in der Physik können Sie immer irgendwie ein Laborexperiment machen, wo Sie genau einen Aspekt irgendwie variieren. Also Sie machen alles genauso, aber ein kleines Detail wird geändert und dann schaut man, ob sich das Ergebnis verändert. Also man hat wirklich kontrollierte Umgebung und man kann dann wirklich falsifizieren. Also das heißt, man kann wirklich sagen, wenn ich das mache, dann kommt genau das raus. Und das ist quasi naturgesetzlich dann festgehalten. Ja. Im Sozialen können Sie halt ganz schlecht irgendwie mal 100 Leute einsperren für 10 Jahre und mal ausprobieren, wie es wäre, wenn man jetzt ein Gesetz ändert und sonst alle Gesetze gleich
lässt. Wo wir in einem großen Experiment jetzt uns gerade befinden, habe ich so das Gefühl.
Ja, und in den Wirtschaftswissenschaften ist eine Sondersituation, weil im Bereich der Soziologie, der Philosophie oder auch der Politikwissenschaften ist das anders. Da hat man nicht in dem Sinne einen solch heterodoxen Kanon. Man hat zwar bestimmte Richtungen, die natürlich auch versuchen, ihre Leute in die Unis zu bringen, das ist klar, aber man hat nicht diese relativ geschlossene Formation, wobei man sagen muss, dass es an den Rändern ja schon ausfranst und man sich fragen kann, was ist Orthodoxie, was ist Heterodoxie, da gibt es die experimentelle Ökonomie, die Leute dann teilweise separieren, in Boxen stecken und die Antworten am Computer. Kann man sich fragen, ob das wirklich ein Pendant zur naturwissenschaftlichen Forschungsrichtung ist. Dann gibt es die Behavioral Finance, die von irrationalen menschlichen Verhaltensweisen ausgehen. Dann gibt es welche, die elementaren Grundsätzen, die der Soziologie seit 150 Jahren bekannt sind, neu entdecken, zum Beispiel Akerlofs Identity Economics. Also da gibt es eine ganze Menge. Man kann aber nicht erkennen, dass das jetzt zu wirklich einem vollwertigen, alternativen, auch institutionell akzeptierten Richtungswechsel führt. Und diejenigen, die diese Richtung favorisieren, die toppen teilweise den Marktglauben noch. Wenn man Robert Schillers Einführungsbeitrag nimmt, dann hat, und er ist ja bekannt für die These des irrationalen Überschwangs an den Finanzmärkten, dann hat er den Marktglauben im Grunde noch getoppt, weil er gesagt hat, wir kriegen das alles in den Griff, wenn wir Tausende von Versicherungsgesellschaften gegen alles und nichts gründen.
Ja, also im Prinzip ist dann nicht wirklich viel Reflexion da. Vielleicht nochmal ein kleines Bild oder eine Metapher. Es ist schon so, dass zum Beispiel in der Soziologie hat man wie so eine Art riesigen Werkzeugkasten dabei und da ist halt kein Werkzeug besser als das andere, sondern es gibt verschiedene Werkzeuge für verschiedene Probleme. Und wenn man halt irgendwie einen Achterschlüssel braucht, dann braucht man halt einen Achterschlüssel, dann ist der jetzt im Moment genau richtig. Während bei den Ökonomen ist eigentlich der Witz, dass man sagt, die haben halt ihr Multifunktionstool, so aus dem Teleshopping. Und es ist nicht nur so, dass sie alles versuchen damit zu lösen, sondern umgekehrt viel schlimmer, dass Probleme, die nicht auf dieses Multifunktionstool passen, wo man dieses Tool nicht anwenden kann, werden einfach nicht wegdefiniert. Ja, die gibt es einfach nicht oder werden als irrelevant betrachtet oder ausgeklammert.
Ja. Wie interessengeleitet ist denn die Wirtschaftswissenschaft? Das ist ja der große Vorwurf, dass die Bekannten, die Großen, die einflussreichen Wirtschaftswissenschaftler und Ökonomen eben interessengeleitet sind. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Feld, weil man sich da natürlich jetzt nicht nur auf die Handlungen oder also die Sachen, die tatsächlich passieren, nicht auf Fakten konzentriert, sondern im Prinzip immer dann mutmaßt, was die Hintergründe sind, die Motivation der einzelnen Leute. Ich würde da ein bisschen abrücken von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Es ist natürlich schon so, dass man sagen kann, es gibt eine gewisse Übereinstimmung zwischen der Wirtschaftsform, die man hat, und irgendwelchen Typen, die da sind, die das genau legitimieren, die sagen, ja, also ökonomisch ist es total schlau, was wir gerade für ein Wirtschaftssystem haben. Das war nicht nur im Sozialismus so, sondern das war ja auch im Prinzip früher bei irgendwelchen Großländereien oder auch beim Staat so.
Ja, interessant ist, dass das sogar von der American Economic Association gesehen wird, das Problem. Und wenn es soweit ist, dann muss wirklich was dahinter sein. Man hat nämlich einen Ethik-Code verabschiedet.
In Chicago,
der besagt, dass immer wenn in den Publikationsorganen der American Economic Association jemand einen Aufsatz schreibt, er klar machen muss, ob vom Thema her er hier Drittmittel bezieht, ob er irgendwo einen Nebenjob hat, der damit in Verbindung steht. Und das wird auch bezogen auf die Familienmitglieder und es geht ab $10,000. Und man kann nicht bestreiten, dass das massiv passiert. Die ganze Finance-Community hat nur eine Chance, eine Uniprofessur zu kriegen, wenn sie vorher mal irgendwann bei der Federal Reserve in den USA tätig waren und dann werden sie da in die richtige Richtung gedrängt. Und in Deutschland haben wir es nicht so stark. Im Grunde, aber durch die Drittmittel, durch das Erfordernis hier auf Drittmittel zu schauen, ist es natürlich so, dass viele von der Themenauswahl her und eventuell auch ein bisschen geleitet von den Ergebnissen her, dass wir hier massive Interessenkonflikte da haben. Im Gesundheitsbereich, es gibt kaum Gesundheitsökonomen, der nicht für irgendeinen Verband arbeitet. Man könnte jetzt alle durchdeklinieren, die von einem Staatsamt oder auch von einer Professur in die private Wirtschaft gegangen sind und dann
und
Gehalt
mehr,
und
ja.
Umgekehrt und dann zwei Nullen mehr Gehalt haben.
Das ist eigentlich eine Drehtür, es wird Drehtür genannt, dass man wirklich von privat zu Staat und wieder zurückwechselt.
Mhm. Was natürlich für die Unabhängigkeit erstens mal der Wissenschaft nicht gerade so toll ist, für die Unabhängigkeit der Politik natürlich auch, dass dann Ökonomen, die einer bestimmten Lehre anhängen, dann auch an Gesetzentwürfen schreiben, da ist eine arge Verquickung. Wir müssen kritisch mit den Wirtschaftswissenschaften umgehen und müssen auch kritisch mit unserem Wirtschaftssystem umgehen. Nun haben wir darüber gesprochen, dass die Kritik der Wirtschaftswissenschaften eigentlich relativ gering ausfällt. Es wird auf die bösen Banker geschimpft, auf die Spekulanten, die alles verzocken, auf die Politiker, die es nicht im Griff haben. Aber da, wo die Leute die Entscheidung treffen, die dann ja aus den Universitäten kommen, in Politik und Wirtschaft, da müsste man doch eigentlich ansetzen. Ist das nicht genau der Punkt, über den wir gesellschaftlich diskutieren müssten?
Ja, na sicher ist das so. Also ich verstehe mich als pluralistischer Ökonom. Das heißt, ich glaube, dass die Neoklassik und alles, was am Rande dazugehört, einen legitimen Part ausmacht, aber nicht 100% ausmachen sollten. Das ist nie gut, wenn man eine Monokultur hat und das gilt eben für die Wirtschaftswissenschaften oder Volkswirtschaftslehre ganz genauso. Vorhin wurde ja die Reputation der Ökonomen angesprochen und es ist merkwürdig, dass im sogenannten Streit der Fakultäten mit Kant gesprochen, also sozusagen die wissenschaftsinternen Ratings die Ökonomen nach wie vor ganz oben stehen. Vielleicht, weil sie auch was von Marketing in eigener Sache verstehen. Und weil ihre Ansätze, wenn also ein Soziologe meinetwegen ins American Economic Review reinguckt, dann sieht er da viele Formeln, die nicht so leicht nachzuvollziehen sind. Und das suggeriert vielleicht auch Wissenschaftlichkeit.
Ah, diese komplizierte und Komplexität, das kann ich gar nicht verstehen. Das sind die Ökonomen, die Wirtschaftswissenschaftler. Das ist eine Sphäre, das ist eine Wissenschaft für sich, da steige ich gar nicht dahinter.
Ja, ganz kompliziert. Da muss man also jahrelang studiert haben, im Unterschied zum Soziologen, bei dem davon ausgegangen wird, auch von den Soziologen selber, dass letztlich theoretisches Wissen an Alltagswissen anknüpft und deswegen nicht wertlos ist.
Ja, der Ökonom sich messen lassen muss an dem Alltag. Und wenn man sich den Alltag anguckt seit vielen Jahren, dann ist ja unser Geldsystem, unser Wirtschaftssystem, das Finanzsystem ist ja am Bröckeln und scheint ja, da sind ja Zerfallserscheinungen, die ja unglaublich sind mit Auswirkungen, die wir natürlich in Deutschland irgendwann auch spüren.
Ja, und das werden. Erstaunliche ist, dass diejenigen, die in öffentlichen, also die Berater sind und die auch Professuren in diesen Bereichen haben, also internationale Regulation und so weiter, Finance, dass die jetzt dazu übergegangen sind zu sagen, es sind ja einige Reformen auf den Weg gekommen. Das ist zwar zu wenig, aber die Richtung stimmt doch in etwa. Und dann gab es auf dieser Konferenz in Chicago ganz wenige Leute, die sich da mächtig drüber aufgeregt haben. Und wir haben zum Beispiel jemanden kennengelernt, der Staatsanleihen handelt und der immer interveniert hat und gesagt hat, das ist sehr manipulativ. Da können von einigen großen Akteuren die Preise rauf und runter manipuliert werden. Da lassen sich Hunderttausende, wenn nicht Millionen mitverdienen. Und das Nachsehen hat schlussendlich der Steuerzahler und die Politiker, die diesen Trends hinterherhecheln.
Und Kleinsparer, die natürlich dann Differenzen zahlen ganz oft.
Jetzt kommen wir mal zu dem Vortrag, den Sie gehalten haben. Also das ist ja schon erstaunlich, dass also zwei kritische Ökonomen, zwei Vertreter von der kleinen Universität Erfurt nach Chicago eingeladen werden und einen Vortrag halten. Herr Parkert, was haben Sie denn dort erzählt und hat das jemand interessiert?
Ja, das war ein Gemeinschaftsvortrag und da ging es um die europäische Krise in einer kritisch-institutionalistischen Perspektive. Und dort wurde erstmal aufgezeigt, wie unübersichtlich und komplex die ganze Angelegenheit ist. Und dann wurden einige kurz-, mittel- und langfristigen Vorschläge unterbreitet. Und in den USA sowas vorzustellen, ist immer eine gute Angelegenheit, weil wir da ja gewisse Tuchfühlungsvorteile haben, wenngleich den sprachlichen Nachteil, dass wir keine Native Speaker sind.
Natürlich. Also wenn ich vielleicht mal ganz kurz in normalen Worten zusammenfassen darf, was wir eigentlich argumentiert haben, war, dass die europäische Staatsschuldenkrise verknüpft ist natürlich mit der Finanzkrise, weil einfach die Staaten durch diese ganzen Bailouts und Rettungen sehr viel nochmal ihre Schulden hochgetrieben haben. Das heißt, das Problem, was wir jetzt haben, hätten wir normalerweise bei normalen Schuldenständen wahrscheinlich erst in 10, 20 Jahren erreicht, wenn überhaupt, wenn man überhaupt davon ausgeht, dass es so schlecht gekommen wäre. Die zweite Sache ist aber, was wir argumentiert haben, war, dass es gar kein Schuldenproblem ist. Das heißt ja immer Staatsschuldenkrise, aber eigentlich ist es, wenn man sich die Zahlen anschaut, gar kein Schuldenproblem. Natürlich
Wieso?
Sind die.
Ich denke, wir haben ein riesen Schuldenproblem.
Genau, wir haben natürlich Schulden. Das ist aber so, wie wenn alle Leute haben vielleicht Masern, aber einer stirbt dran. Dann sind natürlich die Masern vielleicht schon irgendwo dran schuld, dass jemand stirbt, aber letztendlich kann das nicht das Einzige sein, weil alle anderen haben das ja auch und denen geht es eigentlich ganz gut. Die liegen nur im Bett und lassen sich von der Krankenschwester pflegen. Also wenn man sich die Defizite anschaut, also die jährliche Neuverschuldung, wenn man sich die absoluten Schuldenstände anschaut und auch wenn man sich die Gesamtverschuldung der Wirtschaft anschaut, was Staat und Private zusammen angeht, dann stechen eigentlich die europäischen Länder gar nicht raus aus den OECD-Ländern, also aus den industrialisierten Ländern.
Das heißt, Japan hat ja auch einen relativ hohen Schuldenstand.
Japan ist nochmal ein Sonderfall, das hat wirklich sogar die doppelte Verschuldung, das ist weit an der Spitze, also das hat wirklich so 200% vom jährlichen Bruttoinlandsprodukt, grob gesagt Verschuldung. Die USA sind mit 100% ihres Bruttosozialprodukts dabei und in Europa gibt es eigentlich nur zwei Länder, soweit ich informiert bin, nämlich Italien und Griechenland, die überhaupt über diesen 100% drüber sind. Das heißt eigentlich, wenn man es mal ganz pauschal formuliert, die meisten europäischen Länder stehen besser da als die USA, aber auch als Großbritannien oder
Südkorea, lassen sich viele Japan. Länder. Und es gibt einen großen Unterschied. Was die Anleger wollen bei Staatsanleihen ist, dass sie den Nominalwert am Ende der Laufzeit einer Staatsanleihe zu 100% zurückgezahlt bekommen. Mit anderen Worten, die haben eine Art Riester-Renteneinstellung. Und denen ist vollkommen egal, wie viel Schulden ein Land hat. Wichtig ist, ist, dass es einen Garanten gibt, der in letzter Instanz das Ding bedient. Und deswegen muss halt die EZB in dem Fall als Lender of Last Resort, also als letzte Sicherheit, dass hier keine Insolvenz stattfindet, muss die einspringen. Und da führt nichts dran vorbei. Ob man das langfristig gut findet, das muss nicht sein, siehe USA.
Genau, das war im Prinzip unser Punkt, dass wir gesagt haben, wenn man jetzt an den Staatsausgaben und an der Verschuldung und so eigentlich keinen Unterschied sieht, aber man einfach sieht, dass Europa in der Krise steckt und den Rest geht es eigentlich noch ganz gut, da muss man sich fragen, warum.
Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade.
Genau, und wir haben eben da argumentiert, dass es am Prinzip an der Architektur des Geldsystems in Europa liegt, weil nämlich auch, das ist noch eine Sache, also die Schulden sind eigentlich vergleichsweise zu anderen Ländern, aber auch die Außenhandelsbilanz, also dass man sagt, okay, die Griechen importieren ganz viel, die Deutschen exportieren ganz viel, das ist ein Riesenungleichgewicht und so, das kann ja nicht gut gehen, daran kranken wir. Natürlich, das ist auch wieder ein unterliegender Grund, aber das ist auch wieder eine gemeinsame Krankheit, die wir mit USA und China auch gemeinsam haben, aber das ist ja jetzt nicht so, dass denen keiner mehr Geld leihen will. Also die Frage ist wirklich, wenn alle Schulden und irgendwelche Defizite im Handel haben, warum erwischt es gerade uns, also als Europäer? Und da ist eben dann die Geldarchitektur wahrscheinlich ein entscheidender Grund.
Was heißt Geldarchitektur? Das ist der Grund, warum Europa so schlecht dasteht, obwohl es gut dasteht. Jetzt habe ich die Frage immer noch nicht beantwortet. In meinen Augen. Was ist denn schlecht an der Geldarchitektur in Europa,
Herr Volker? Ja, schlecht an der Geldarchitektur ist, dass die einzelnen Länder nicht auf eine vernünftige Art und Weise mit der Zentralbank interagieren können, weil es eben diesen einen Paragraphen gibt, dass zum Beispiel eine Zentralbank nicht am Primärmarkt, also unmittelbar Staatsanleihen aufkaufen darf. Und wenn wir den Fall Griechenland sehen, dann laufen wir ja wirklich hier in ein Fiasko rein. Schlicht und einfach deswegen, die EZB hätte zu 30% die griechischen Staatsanleihen einfach aufkaufen können. Sie hätte gewartet, bis die fällig werden und Griechenland hätte mit 30% bedient. Und dann hätten die ihren Schuldenschnitt gehabt. Jetzt ist es so, dass sich diese 30%, da nennen wir sie mal so, dass die aufgekauft wurden von Hedgefonds. Diese Hedgefonds haben gleichzeitig Kreditausfallversicherungen drauf gekauft und entweder sie verdienen jetzt 20%, weil ja praktisch der freiwillige Haircut bei 50% liegt. Das heißt, die Banken sind bereit, 50% nachzulassen. Da liegen wir schon 20% drunter. Dann verdienen die Hedgefonds 20%, dann sagen die, dann kaufen wir doch eine Kreditausfallversicherung, dann verdienen wir 100%.
Ja, und das heißt, wenn Griechenland nicht pleite geht, dann sogar 70% oder 60%.
Nee, Griechenland muss pleite gehen und dann wird die Kreditausfallversicherung fällig. Das heißt, es gibt sehr aktive, mit auf Biegen und Brechen vorgehende Akteure, die griechische Staatspleite sehen wollen. Und das hat man klaren Auges, hat man diese Situation heraufbeschworen, indem eben die europäischen Politiker sich streiten, die Deutschen eine bestimmte Ideologie haben, die Franzosen bestimmte, auch nicht ganz unverständliche Interessen, dass sie ihr Banken schützen wollen. Sarkozy will wiedergewählt werden, wollte sein AAA haben, hat er jetzt sowieso verloren. Mit anderen Worten, durch so halbherzige Aktionen, man kann mal so primitiv sagen, das Kapital weiß, wo es hin will. Die europäischen Staatenlenker wissen es nicht. Das heißt, wir haben einen Akteur, der eine klare Marschrichtung hat und wir haben anderen, wo die Leute sich gegenseitig die Knüppel in die Beine werfen und der letztendliche Betroffene, das ist der europäische Steuerzahler und der kleine Mann, der von alledem kaum noch was versteht, was ja auch letztlich die Demokratie massiv untergräbt. Wir hatten es ja alles schon mal.
Also das war jetzt schon im Prinzip die komplette Kritik an der Situation und die, also die konkrete Lösung auch, die man da vorschlagen könnte. Wenn ich das nochmal gerade kurz zusammenfassen darf in diesem Problemanalyse. Wir haben ja jetzt gesagt, okay, es sind nicht die Schulden, es sind nicht die Defizite irgendwie in den Handelsbilanzen oder Leistungsbilanzen, sondern es sind wirklich die Geldarchitektur. Dann ist es so, dass man einfach in den anderen Ländern sagen kann, zum Beispiel Großbritannien, USA, Japan, letztendlich irgendwie, auch über Umwege, ist es so, dass letztendlich die Zentralbank, also der Staat, der das Geld druckt, für seine eigenen Schulden garantiert. Die Zentralbank sagt zur Not, okay, Staatsschulden werden irgendwie unterstützt, indem man quasi Geld druckt. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen populistisches Wort ist. Und das ist in Europa nicht der Fall. Und das ist wirklich ein zentraler Unterschied. Und wir meinen eben, dass es gute Belege dafür gibt, dass genau hier das Problem zu suchen ist. Und wenn die Zentralbank, wie gesagt, letztendlich für die europäischen Schulden einstehen würde, dann wäre das so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung wie in den anderen Ländern, weil sobald die Zentralbank sagt, pass mal auf, ihr könnt nicht gegen uns spekulieren, wir können Geld drucken, so viel wir wollen, wir können immer einspringen,
das
dann würde auch niemand mehr sagen, okay, ich wette drauf, dass ein Staat ausfällt, weil ein Staat hätte eine Geldschwelle,
also die nicht versiegt. Da müssten diese Argumente und diese Vorschläge ja in Amerika eigentlich auf fruchtbaren Boden stoßen und auf größeres Verständnis als in Europa, weil die Amis machen es ja so, denn wie ich es verstanden habe, auch den Vorschlag von Professor Peukert ist, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, ja den Staaten direkt das Geld geben könnte und nicht den Umweg über Banken nehmen, die daran Geld verdienen.
Also das heißt, so ist es, das haben wir im Moment.
Also im Moment ist es ja gut, die Deutschen kriegen ja noch kriegen zum Minuszins Geld, aber andere europäische Staaten müssen Geld dafür bezahlen, dass sie sich bei Banken Geld leihen und die Banken leihen sich ja einfach nur bei der EZB.
Richtig, also die EZB flutet das Bankensystem mit 500 Milliarden Euro, ja, das ist ja auch kein Pappenstiel. Dann legen die das meiste davon als Sicherheit, als Puffer an bei ihren Zentralbankkonten mit einem Rest, und das war ja auch erwünscht, kaufen sie italienische Staatsanleihen für, sagen wir, 5%, haben sie 4% Differenz. Quizfrage, was machen sie mit den italienischen Staatsanleihen? Antwort, sie hinterlegen sie bei der EZB und kriegen wieder für 1% neues Geld.
Also als ob man irgendwie einen Stromkreislauf kurz schließt und dann die Sicherung durchbrennt.
Das ist irgendwann ein Ponzi-Schema.
Ja. Was für ein Ding?
Ein Ponzi-Schema.
Schneeballsystem.
Also Kettenbrief.
Ja, Kettenbrief ein bisschen, ja.
Nur Kettenbrief mit eben nochmal, dass jeder an zwei Leute schreiben muss. Also dass es immer größer wird.
Das ist ja völlig unseriös.
Ja, kann man so sagen.
Das Unseriöse ist, dass hier eine ideologische Ungerechtigkeit ist. Auf der einen Seite sagt man, wenn die EZB unter Ausschluss der Banken und ihrer Margen direkt die Staatsanleihen kauft, da wird von Gelddrucken geredet. Und da sieht man im Kopf 1923, wie die Leute mit Schubkarren voll Geld ein Brot einkaufen gingen. Ja? Und eine Stunde später wären zwei Schubkarren gewesen. Wenn jetzt aber die EZB das System flutet mit 500 Milliarden und die Banken da liquide macht, dann wird gesagt, ach, das ist die notwendige Liquiditätsversorgung, dann schreibt die EZB in ihren Verlautbarungen, das ist nötig, um die Preisstabilität zu garantieren. Und das ist natürlich ein Treppenwitz. Ja. Die Frage ist ja, was machen die dann, wenn sie mal nicht Staatsanleihen kaufen? Antwort, dann gehen sie nach Südamerika und machen Carry Trades.
Oder, was für den
Carry Trades. Das heißt, sie gehen in die brasilianische Währung rein, da hoffen sie auf eine Aufwertung der brasilianischen Währung gegenüber dem Euro. Dort will man die Wirtschaft ein bisschen runterfahren, deswegen sind da hohe Zinsen zu holen, 8-9%. Mit anderen Worten, mit 1% Zins der EZB und der Flutungsaktion können die Banken eine Menge anstellen. Nur zur Stabilität des Systems trägt es nichts bei, und es bleiben ja immer auch gewisse Provisionen auf dem Weg hängen, die leider jetzt den Staaten und den Menschen nicht zugutekommen. Und wir ist es ja nicht so, dass wir sagen, dass diese permanente Aufkaufaktion der EZB gut ist. Das ist ja nur unser ganz kurzfristiger Notvorschlag sozusagen. Langfristig sind wir ja dafür, dass erstens ein gerechteres Steuersystem her muss, dass wir also wieder auf Steuersätze kommen müssen, wie sie unter Helmut Kohl geherrscht haben. Dann hätten wir nämlich keine Neuverschuldung.
Ja, der alte Sozialist, ne?
Ja, Kohl, das war ganz schön linker, oder?
Ja, extrem. Also, ja, extrem.
Wie der das Kapital angegangen ist, Wahnsinn.
Im Vergleich schon härter, ne?
Ja, natürlich. Also das ist die eine Sache, ein gerechtes Steuersystem, dass man auf der einen Seite etwas macht, und dann stellt sich ja auch die Frage bei Wirtschaftswachstum, warum eine Zentralbank nicht, das hatten wir auch schon mal vor mehreren Monaten kurz besprochen, warum eine Zentralbank den Ländern nicht das Geld direkt und kostenlos in die Hand drückt, und dann kann der Staat das für Kindergärten, Hochschulen oder sonst was ausgeben. Und es muss nicht den Umweg über die Banken nehmen, bei denen man ja nicht weiß, was treibt. Die jetzt mit dem Geld?
Was die mit dem Geld treiben, das haben Sie ja kurz beschrieben. Ja. Also aus Geld mehr Geld machen.
Ja, also wenn ich das da nochmal kurz ausführen darf, was jetzt schon gesagt wurde, wenn man eben über diese Bande spielt, dann kann man eben nie so richtig bestimmen, wohin der Ball dann geht. Also man kann zwar versuchen, da was anzuspielen und den Winkel zu berechnen, aber letztendlich, sobald man nicht nur über Bande spielt, sondern an Mitspieler spielt, dann weiß man nicht, wohin der den Ball weitergibt. So ähnlich ist es, wenn man nicht als Zentralbank die Staatsanleihen direkt aufkauft, direkt interveniert, selber was macht, dann weiß man einfach 100%, was dabei rauskommt, weil man selber was macht und es direkt eine Wirkung hat. Wenn man aber sagt, ja, ich gebe es den Banken und die machen dann was und die sind ja auch irgendwie eigennützig und selbst interessiert und so, und dann werden die ja schon das machen, was ich will, ist es immer ein sehr gefährliches Spiel. Was man letztendlich sagen kann, was der große Unterschied ist in der Bearbeitung des Problems oder in, sagen wir mal, wie man die Probleme angeht, diesseits und gerade auch jenseits des Atlantiks, ist es so, dass wir eben sagen, okay, wir versuchen sozusagen unser Geldsystem zu schützen, bloß nicht zu viel irgendwie Geld drucken, wenn überhaupt, dann auch nur für Banken, weil das wird als weniger gefährlich angesehen. Und das ist ein riesiges Risiko für die Realökonomie, weil man einfach sagt, okay, Staaten könnten pleite gehen, es gibt Kreditklemmen für Unternehmen und so. Was man jenseits des Atlantiks macht, ist, dass man sagt, nee, Realökonomie und Staatsschulden sollen überhaupt nicht in Gefahr kommen, man unterstützt es auf jeden Fall. Und handelt sich dann halt langfristig vielleicht ein Problem mit dem Geldsystem als Ganzes ein. Weil, wenn man zu viel Geld druckt, sprichwörtlich gesagt, kann es schon irgendwann zu einem ganzen Vertrauensverlust kommen von dem ganzen System, dass wirklich da einem nicht nur die Wirtschaft abschmiert, sondern das Geldsystem an sich. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was ist besser? Und da muss man einfach sagen, okay, ein vages Problem in der Zukunft, was die Amerikaner haben, ist wahrscheinlich schon besser als ein konkretes und sehr reales Problem, was wir jetzt momentan haben, was mit hundertprozentiger Sicherheit uns gerade ziemlich kneift. Ne?
Herr Freidorf, hat man da Bammel, wenn man da sozusagen in Englisch so ein komplexes Thema vor Fachleuten dann auch noch nicht gerade die Mainstream-Meinung vertritt, ist da schon der Achselschweiß etwas stärker ausgeprägt?
Ja, schon. Also gerade wenn man nicht in seiner Muttersprache redet und nicht jetzt über jahrelange Erfahrung da verfügt, ist das natürlich schon so eine Sache, dass man sich da auch speziell sehr gut vorbereiten muss. Also in Deutsch könnte ich dann schon nochmal mich mit meinen Folien hinstellen und sagen, ich erzähle da einfach mal, was draufsteht. Dafür, also für so einen englischen Vortrag, mache ich mir natürlich irgendwie ein komplettes Manuskript. Die Sache ist die, dass wir aber, weil es eben so dezentral organisiert ist, haben wir jetzt gar nicht mal so sehr vor Mainstream-Ökonomen vorgetragen, sondern eher so vor unseren Leuten, also vor den Leuten, die ähnlich forschen. Aha, okay. Das ist nämlich nicht aufgebaut wie in Deutschland, dass es eine zentrale Organisation gibt, die irgendwie dann verschiedene Panels, also verschiedene Schwerpunkte da, Themen setzt und dann stellen Leute ihre Paper vor, also ihre Forschung oder diskutieren, sondern es ist so, dass es ganz verschiedene Organisationen sind, die ganz verschiedene Themenbereiche oder Forschungsansätze haben, mit denen ist man in Kontakt und dort tauscht man sich aus, was ja auch viel produktiver ist, weil man steckt ja auch nicht irgendwie Genetiker und irgendwie Biologen und organische und anorganische Chemie und alles irgendwie zufällig gewürfelt zusammen. Die können sich da auch interessante Sachen erzählen, aber man ist ja meistens daran interessiert, was genau so der Kollege forscht, der sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigt. Insofern hatten wir nicht so ganz diese jetzt krasses Publikum, dass man sagt, okay, man steht da jetzt wirklich da und da ist sozusagen die Konkurrenz oder so.
Ja. Das ist eben das Schöne, dass man dort den ganzen Reigen, den es nun mal gibt, inklusive eines kleinen marginalen heterodoxen Haufens, ja, dass man all das hat und dass man innerhalb von 10 Minuten, also meinetwegen ehemaligen Nobelpreisträger oder aktuellen, sich anhören kann. Dann geht man zu einer heterodoxen Session und diskutiert da mit Randall Ray über Geldreform oder mit dem Jamie Galbraith, den Sohn von John Kenneth Galbraith, über den Staat, was heute vom Staat und seinen Strukturen in den USA im Vergleich zu Europa zu halten ist. Mit anderen Worten, das ist eine sehr, sehr bunte und kontroverse Wiese, die natürlich zu 80-85% vom Mainstream bestimmt wird. Aber diese 15%, die da noch übrig bleiben, die sind doch sehr, sehr wertvoll, würde ich sagen. Und ja.
Heterodoxe Session klingt irgendwie klasse, klingt nach Musik. Wie ist denn die Staatsschuldenkrise, die Finanzmarktkrise oder die Euro-Krise denn aufgenommen worden? Wie wird das denn reflektiert, Herr Freidorf, in Amerika? Das wird ja sicher wahrgenommen und beäugt. Wie ist da deren Analyse?
Ja gut, es gibt natürlich keine so ganz einheitliche Analyse. Speziell auch da jetzt in dem Umfeld, in dem wir uns bewegt haben, gibt es auch von Kopfschütteln bis, also dass man unverständlich dem gegenübersteht und eigentlich einen besseren Vorschlag hätte, bis hin zu, dass man sich da gar nicht wirklich mit auskennt oder nicht mit beschäftigt, gibt es da
Europa
alles.
Europa ist weit weg.
Aber,
ja, ich habe mir den Spaß erlaubt, es gab zwei Parallelsessions, einmal angelsächsische Besetzung und einmal europäische Besetzung. Und bei den Angelsachsen war es so, da wurde von vornherein innerhalb der ersten 10 Minuten, deswegen konnte ich auch gehen und dann zur Europavariante wechseln, da wurde gesagt, ja, die Europäer, die stehen da völlig auf dem falschen Fuß, es wird Staatsinsolvenzen geben. Und Karin Reinhardt hat in einem Satz gesagt, das steht für sie 100% fest.
Dass es Staatspleiten in Europa geben wird.
Ja, ja, genau. Sie weiß nur nicht genau wann und es kann zur Sprengung des Euro und was weiß ich nicht alles führen. Und man hat fast den Eindruck, dass hier so ein gewisser Kampf der Giganten stattfindet. Oder so ein Empire-Wettstreit. USA plus vielleicht Great Britain noch ein bisschen versus dieses europäische Resttollhaus oder Euroland. anders ausgedrückt, ja. Und für die war klar, das geht den Bach runter. Und das war mir ehrlich gesagt, ich hatte nie Reflexe, die Eurozone zu verteidigen, so wie sie ist. Aber ich muss sagen, automatisch kam das ein bisschen hoch, weil ich es für einseitig und auch ungerecht und auch etwas selbstgerecht fand. Also ich bin da zum Europäer gereift sozusagen. Als ich zurückkam, die erste Zeitung aufgeschlagen habe, hat sich das wieder ein bisschen gelegt, als ich die Leute Streitpunkte gesehen habe. Aber schön. Dann bin ich zur Eurosession gegangen und da war dann Axel Weber, da war dann Olivier Blanchard und solche Leute. Und da konnte man einen beobachten, dass die sich dann im Klein-Klein verloren haben. Da wurde also dann drüber geredet, ja, wie sollte denn dieser genauer ausgestaltet werden und, und. Das heißt, der Vorteil der Angelsachsen, da etwas drüber zu stehen und sich nicht in die Kleinscharmütze und das Untergeholz zu verlieren, das ist genau dort zu sehen gewesen. Und das war auch erschreckend. Und bei unserem ehemaligen Bundesbankpräsidenten hat mich gewundert, das hatte der Christoph Freidorf vorhin ja schon mal angesprochen, wie schnell hier per Drehtür die Leute ihre Rollen wechseln. Er hat gesagt, ich vertrete jetzt ein privates Kreditinstitut und da kommt es uns darauf an, dass wir die Sachen on par, wie es so schön heißt.
Was für ein Ding?
On par, also richtig 100% ohne Abschlag zurückgezahlt bekommen.
Also einfach, dass das Kapital, was man anlegt, wieder zurückkommt.
Ja, und das war schon irritierend. Also die Amerikaner oder Angelsachsen leicht negativ. Sie meinen genau zu wissen, wie es hier aber weitergeht.
Pauschal eben, ja.
Und pauschal, genau. Aber ein bisschen abstrakter, nicht im Aktuellen. Die Europäer haben sich im Klein-Klein verloren und das war dann letztlich auch nicht erfreulich. Also das war das Bild, was sich mir zumindest dort oder uns geboten hat.
Ich würde gerne mal Robert Reich zitieren, der in einem aktuellen Artikel der Financial Times Deutschland genau über das Problem schreibt, über unser Geldsystem, über den sogenannten technischen Fortschritt. Und Robert Reich ist ja Politikwissenschaftler und war Arbeitsminister unter Präsident Clinton. Und der sagt, dass der technische Fortschritt und das Fortschreiten, die Komplexität des Finanzsystems ist schneller als die demokratischen Institutionen. Zum einen haben Vorschriften, die Arbeiter und Gemeinden die Umwelt schützen sollen, oft nur auf nationaler Ebene Gültigkeit. Technik dagegen, die es Verbrauchern und Anlegern ermöglicht, gute Geschäfte zu machen, überwindet mit Leichtigkeit Landesgrenzen. Sie erschwert es den Staaten damit, derartige Transaktionen zu überwachen und zu regulieren. Und das hat zur Folge, dass es natürlich den Verbrauchern und Anlegern immer besser geht, aber die gleichzeitig ja auch Menschen sind, die ja vom Staat Dinge beziehen. Und er sagt, dass damit im Grunde die Demokratie untergraben wird und ja, die Institutionen dem nicht hinterherkommen. Können Sie das nachvollziehen, was er meint? Dass die gut bezahlten Lobbyisten und firmenfinanzierten PR-Kampagnen zu öffentlichen Themen da besser drauf sind und die Parlamente, Regulierungsbehörden und internationale Einrichtungen immer hinterherhinken werden. Das ist ja eigentlich schon mal ein erstaunliches Urteil von so einem Mann.
Also es ist generell das Problem mit dieser berühmten, viel zitierten Komplexität, dass einfach alles sehr kompliziert wird. Und natürlich, wenn man irgendwie versucht, einen Sack Flöhe zusammenzuhalten, desto mehr Flöhe das werden, desto schwieriger wird das auch. Gerade in unserem Bereich ist es vielleicht wirklich speziell kritisch, weil es einfach ein sehr unanschauliches Thema ist, sagen wir mal so, mit Umweltthemen, die greifbar sind, die auch wirklich eine örtlich begrenzt, zum Beispiel Ökokatastrophe betrifft Leute, gibt gute Bilder, da ist dann einfach sehr viel Aufmerksamkeit, das heißt, da werden auch Ressourcen hingelenkt, während so eine ganz diffuse Krise, wo irgendwie ein Haufen selbsternannte Experten ankommen, da müsste man ja einen vertrauenswürdigen Experten haben, der einem sagt, welches die vertrauenswürdigen Experten sind. Also da wird es richtig schwierig und nicht umsonst gab es dann so eine Art Hilferuf schon fast aus dem Europaparlament, ist jetzt ein Jahr her, von Sven Giegold, der da damals von Attac kam und da eine Führungsfigur war von dieser globalisierungskritischen Organisation und für die Grünen da jetzt im Europaparlament sitzt, der auch gesagt hat, ja, wir werden hier überschwemmt mit Expertisen und Ratschlägen von Lobbyisten und also allen Leuten, die irgendwie Interessen im Hintergrund haben, ganz gezielt irgendwelche Firmen oder Sektoren, die Interessen vertreten, aber wir bekommen kaum irgendwie jetzt Experten, die sagen, ja, wir stehen hier jetzt für die Allgemeinheit, für den Steuerzahler, für die Stabilität des Systems, weil dafür werden einfach keine Ressourcen freigegeben.
Ja, das Problem ist eben, dass im Unterschied zu den Hoffnungen der Aufklärungsphilosophen, die ja meinten, eine politisch friedliche Weltgesellschaft etablieren zu können über einen politischen Prozess, das genau andersherum gekommen ist, dass also praktisch über die Wirtschaft, über das Materielle, über die Verbreitung der Technologien und solche Dinge, wir eine Weltgesellschaft haben mit entsprechenden globalen Playern, die ihre Interessen durchzusetzen versuchen auf nationaler Ebene, auf europäischer, aber auch international, und dass eben die Demokratien und sich nicht aufrappeln und eben hier nachziehen. Es ist ja nichts Neues. Wir hatten das ja vor 150 Jahren auch schon. Begründung der Staatswissenschaften erklärt sich ja daraus, dass jemand wie ein Vertreter der historischen Schule namens Gustav Schmoller gesagt hat, wir müssen eigentlich nur das im nationalstaatlichen Rahmen nachvollziehen, was sich in der Wirtschaft sowieso schon ergeben hat. Und jetzt steht eben die neue Transformationsstufe vom Nationalen aufs Europäische und Internationale bevor. Und das
hat angefangen
und es funktioniert ja aber nicht richtig. Wir haben kein Weltparlament, wir haben eine von den Aufgaben und den Entscheidungsmechanismen her sehr gezähmt und gezügelte UN. Das war es aber auch fast schon. Und auf europäischer Ebene haben wir nicht mal eine vernünftige Bankenaufsicht, die gesamteuropäisch durchgreifen kann. Und die, was die Vertreter dieser Leute in den Institutionen betrifft, auch von den nationalstaatlichen Interessen unabhängig und ein bisschen objektiv sind. Das heißt also, im Grunde kann man sagen, der demokratische Souverän ist selber schuld, wenn er hier hinterherhinkt. Das ist eben die große Aufgabe, und die Frage ist, gehen wir in Europa jetzt nach vorne durch oder renationalisieren wir die ganze Geschichte? Und viele Politiker missverstehen sich eben als Industrielobbyisten ihrer großen Rosinen, die sie da im nationalstaatlichen Industrie- und Bankenangebot haben. Und das ist eben das Problem, dass man hier nicht drüber hinausschaut. Und da bedürfte es auch eines gewissen Idealismus, sagen wir mal, und der scheint nicht vorhanden zu sein.
Die derzeitigen maroden Erscheinungen und das Zerbröckeln des Finanzsystems oder was auch immer es ist das demokratiegefährdend und rechtsstaatgefährdend? Ist das, sagen wir, gefährlich für die Gesellschaften?
Kann man ja natürlich nur bejahen. Also ich meine, da muss man kein Ökonom für sein, weil selbst egal, was sich da jetzt intern abspielt mit Finanzsystem oder sowas, sobald es zu so einer Politik kommt oder zu solchen Auswirkungen, die massiv zu Arbeitslosigkeit, Verarmung und massiver Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung führen, hat man sofort radikale Tendenzen da. Und entweder die Leute können dann noch entscheiden und wählen dann tendenziell sehr, sehr radikale, extreme Parteien, oder sie können auch schon gar nicht mehr entscheiden, weil einfach dann irgendwelche Kommissionen eingesetzt werden oder irgendwelche Expertengremien, also so eine Expertokratie sich etabliert. Und da muss man auf Deutsch eindeutig sagen, Wirtschaft ist wahrscheinlich eine der größten Triebfedern für solche extremen Tendenzen.
Ja, ich sehe das Problem, du hattest es vorhin eigentlich schon angesprochen mit dem Begriff der Komplexität. Es gibt für den Durchschnittsbürger und nicht nur für ihn, auch wenn man in Berlin mit einigen Politikern mal so redet, es gibt schlicht und einfach eine Unübersichtlichkeit, dass die meisten Menschen sich das, was gerade passiert, nicht so richtig erklären können. Und es wird ihnen ja auch nicht erklärt. Eine zweite Sache ist, dass die Politiker von heute auf morgen ihre Meinung ändern und genau das Gleiche mit 150-prozentiger Überzeugung vertreten. Beispiel Frau Merkel, die uns erzählt hat, die privaten Gläubiger müssen auf jeden Fall immer einbezogen werden in der Zukunft. 3 Wochen später stellt sie sich neben Sarkozy und sagt, das ist ja das völlig, es soll auf keinen Fall mehr in Zukunft oder im Regelfall zumindest die private Gläubigerschar hier herangezogen werden. Und der einfache Staatsbürger kann nicht verstehen, wie diese Wolken zustande kommen. Und die dritte Sache ist natürlich, wenn den Menschen die Sicherheit ihrer Geldanlage wegschwimmt, dann werden sie verunsichert. Das ist heute nicht anders als in der Weimarer Republik. Und wenn heute jemand sein Geld sicher anlegen will, dann verliert er Geld. Weil wenn er nämlich die Inflationsrate und die Abgeltungssteuer von dem Zinssatz abzieht, dann liegen wir im Negativen. Mit anderen Worten, die Leute schwimmen, sie wissen nicht, wohin mit dem Geld. Dann kaufen sich vielleicht ein neues Auto oder legen neue Fliesen oder sonst was. Und wenn's Geld ins Schwimmen kommt, da ist ja dieser dumme Spruch von Lenin, der sonst immer gern von der FDP zitiert wird, wenn ich ein Land kaputt machen will, muss ich das Geldsystem kaputt machen. Und die Leute so verunsichern, dass sie glauben, es ist alles auf schwankendem Boden und sie können nicht mehr drauf vertrauen. Und latent haben wir das ja.
Dann wird nach dem starken Arm gerufen, sei es institutionell oder sei es sogar personifiziert irgendjemand, der dann den Führer spielt.
Wir müssen über die Umweltzerstörung, über die Ressourcen, die wir aufbrauchen, die endlich sind, reden, Herr Polger. Das ist ja ein Thema, was Sie umtreibt, wenn man mal von den aktuellen Problemen und von den Zusammenbrüchen der Währung und so weiter mal absieht und man in die Zukunft schaut, ist das ja eigentlich eine Riesenkatastrophe und müsste eigentlich täglich skandalisiert werden, oder?
Ja, das ist richtig. Es ist die eigentlich wichtigste Frage, vor die Menschheit sich gestellt sieht. Und es ist ja eine tragische Tatsache, dass alle Zivilisationen bisher untergegangen sind. Und es einige behaupten, und oft trifft es sicher auch zu, dass dies mit einem ökologischen Overstretch verbunden war. Das heißt, einer Übernutzung der Ressourcen. Man war praktisch zu produktiv in der Ausnutzung der Ressourcen. Und heute können wir das eben im Weltmaßstab beobachten. Und wir haben nur eine Erde. Und wir können jetzt nicht uns aufmachen und in ferne Weiden hier ausweichen. Abgesehen davon, dass es ja eine Gemeinheit der Tier- und Pflanzenwelt gegenüber wäre, die man dann so zurücklässt, die sich aber von selber sicher erholen dürfte. Und man kann ja sagen, das Geld ist im Grunde irgendwo auch total egal, weil das ist ja, sind ja wertlose Buchungen oder Papierfetzen. Eigentlich ist es ja eine symbolische Form der Vergesellschaftung, mit Simmel gesprochen, die so oder auch anders ausfallen könnte. Aber man sieht es ja jeden Tag, die Eisblöcke brechen da ab in Größenordnung der halben Schweiz. Man sieht die armen Eisbären, die da um ihr Leben schwimmen. Man sieht, wie der Thunfisch in Europa ausstirbt und die EU-Kommission macht im Mittelmeer nichts wirklich dagegen. An allen Ecken und Kanten, man braucht nur einmal die Tageszeitung aufschlagen und findet viele Berichte. Und was mich da ein bisschen frustriert, ist eben, dass nicht nur auf internationalen Verhandlungen wie jetzt Kyoto folgende praktisch nichts rauskommt, sondern dass auch auf so Vereinstagungen wie in Frankfurt eben, aber auch jetzt in Chicago, die ökologische Ökonomie zwar ein paar Sessions hat, ein paar Leute vortragen, dass aber das Bedrohungspotenzial in diesen Vorträgen im Grunde durch kleine Modelle herunterdekliniert wird und das also insofern auch als eine Art Bombenentschärfung gewertet werden kann. Und es ist nicht die Hauptbetroffenheit, die auf diesen Tagungen herrscht. Es ist wieder ein Thema unter vielen geworden, was damals mit den Berichten der Kommission im Rahmen der UN, IPCC, da war mal ein anderes Bewusstsein da und das ist wieder zurückgegangen. Und die Katastrophe ist ja auch, wenn man sich fragt, wie wollen denn die europäischen Länder ihre Schuldenberge beheben, dann wollen die ja nicht einen Schnitt machen, einen großen Haircut, dass alle Vermögen ein bisschen reduziert werden, sondern man will aus der Krise herauswachsen und empfiehlt das allen gleichzeitig.
Also wachsen im Sinne von sich heraussparen oder im Rauswachsen. Man könnte sagen, das ist ein langsamer Selbstzerstörungsprozess, der läuft, der tickt. Und die Entschärfung dieser Bombe, die ja sozusagen ihr Gift langsam freisetzt, hat doch zumindest aus meiner Beobachtung was mit diesem Wachstumsdruck, mit diesem Wachstumszwang zu tun, in den Gesellschaften uns befinden. Und die Ressourcenausbeutung, die Ausbeutung von Menschen, die Umweltzerstörung ist doch eigentlich ein Teil des Ganzen. Ist das überhaupt zu verhindern? Ist das nicht eine Illusion zu sagen, also wir können das aufhalten, Herr Polkert?
Ja, es ist eben wirklich schwierig, weil wir alle am Wachstumstropf hängen. Das fängt bei den Staaten an, die den zweitgrößten Haushaltsposten, das ist die Zinsbedienung. Und das fällt leicht, wenn die Wirtschaft wächst. 85% der nicht nur deutschen Bevölkerung sind lohnabhängig. Das bedeutet, sie brauchen einen monatlichen Eingang des Gehalts, um da halbwegs vernünftig leben zu können. Ein an sich positives Phänomen, nämlich die Produktivitätssteigerung in einer Ökonomie, sorgt dafür, dass wenn wir pro Jahr 3% Produktivitätssteigerung haben und wir nicht 3% Wachstum haben, dann haben wir eben höhere Arbeitslosigkeit. Das ist ganz einfach. Jetzt kann man fragen, was kann man machen? Man könnte die Arbeitszeit reduzieren. Das wirft aber sicher auch wieder Probleme auf, ist aber letztlich der einzige Weg. Wir müssen von der formalen Arbeitsgesellschaft, die müssen wir drastisch reduzieren. Und man könnte darin ja auch etwas Positives sehen. Jahrtausende haben die Menschen darunter gelitten, in bäuerlichen Gesellschaften beispielsweise, dass sie fast den ganzen Tag arbeiten mussten.
So knuffen wie die Tiere und um ihr Essen. Und jetzt knuffen die Arbeit haben, auch wie die Tiere, können das Geld möglicherweise nicht ausgeben oder geben es sinnlos aus und andere haben keine Arbeit
dem
lohnabhängigen Sinne.
Wir brauchen im Grunde eine spirituell-kulturelle Revolution, bei der wir unserer Faulheit oder unseren kreativen Äußerungsmöglichkeiten mehr Raum geben und schlicht und einfach weniger Ressourcenverbrauch haben. Das ist eine ganz einfache Geschichte und das würde ja auch all den Menschen, die Arbeit haben, eine gewisse Entlastung vielleicht bringen, weil die einen haben gar keine Arbeit in der Regel und die anderen, die sind am Anschlag und dann kommt die Familie zu kurz, dann kommt literarische Bildung zu kurz, dann geht das immer auf die Knochen, weil man dauernd am Rumfahren ist oder so. Und da würde eine gewisse, das ist dieses Lieblingswort dann, Entschleunigung, wobei die das philosophisch vertreten, immer rumfahren, unterverpredigen und selber wenigstens entschleunigen.
Aber ist das nicht eine Illusion zu sagen, wir müssen alles mal ein bisschen langsamer, den Turbo ein bisschen rausnehmen, dann läuft die Maschine wieder auf Hochtouren. Aber mit diesem Wachstumsdruck, es braucht eben die Prozente der Steigerung. Und das System muss aus Geld immer mehr entstehen, die Fonds und jeder Rentenfonds, jede Versicherung, unser ganzes System, staatliches System basiert ja darauf, dass Geld irgendwo angelegt wird, dass diese Liquidität irgendwo hin muss und arbeiten muss. Das heißt, dass sich andere wieder verschulden. Dazu braucht es Wachstum. Ist das nicht im ganzen Geldsystem schon angelegt, diese Beschleunigung?
Also man muss schon sagen, es gibt eben verschiedene Erklärungen, warum wir erstmal Wachstum haben. Das ist meistens technischer Fortschritt, aber warum, und das ist viel interessanter, wir Wachstum brauchen auch. Also warum die Gesellschaft immer ein riesiges Problem hat und die Wirtschaft, wenn nicht gewachsen wird. Und wo ich immer sehr kritisch gegenüber bin, ist eben diese menschenbasierten Erklärungen so, ja, die Menschen wollen halt immer mehr und die sind halt gierig und jeder will einen Fernseher und deswegen müssen wir wachsen. Das mag zwar auch ein Aspekt sein, dass manche Leute einfach mehr materiellen Konsum wollen, allerdings ist es eben so, wenn das einzige Problem wäre, dann hätten wir, glaube ich, kein großes Problem. Das richtige Problem ist eben, dass es durchaus in unserer Wirtschaftsform angelegt wahrscheinlich einige Wachstumstreiber gibt. Einfach, dass es da gewisse Faktoren gibt, die ohne dass ein einzelner Mensch oder die alle einzelnen Menschen das wollen, dazu führt, dass die Wirtschaft eigentlich immer wachsen muss, wenn wir nicht irgendwelche Krisen oder sonstige Probleme haben. Und jetzt im ganz engen Sinne kann man auch sagen, dass wahrscheinlich ein treibender Faktor auch in der Geldarchitektur zu finden ist, wobei es da viele populäre Erklärungen gibt, allerdings das dann wirklich ganz konkret argumentativ darzulegen, dass es wirklich so ist, dass jetzt durch das Geldsystem und durch Kredit und Verschuldung und so und Zins, dass da wirklich dann eine reale Wirtschaftssteigerung daraus resultieren muss. Das ist gar nicht so leicht zu belegen.
Ich habe vor 2 Wochen mit einem Wertkritiker gesprochen, der sozusagen Marx interpretiert und liest und sagt, der Marx war ja vor allen Dingen ein Ökonom und der sagt, das Problem der Ware ist das Problem, dass wir sozusagen eine abstrakte Ware haben, die wir tauschen und dass wir unsere Arbeitskraft da reinsetzen und das ist eigentlich das Thema. Die Ware und der Wert hat in unserer Gesellschaft so eine Dominanz, dass sie unsere sozialen Verhältnisse dermaßen geändert hat und das ist eigentlich erst seit 200 Jahren, 200, 300 Jahren im Kapitalismus. Können Sie so eine kritischen Position nachvollziehen, Herr Polkert?
Ja, die kann ich zum Teil nachvollziehen, wobei ich sagen muss, dass das Geld auch eine Anonymität zwischen Menschen schafft, die ja auch ein Schutz sein kann. Also ich habe ja mal was über Röpke geschrieben, ja, Wilhelm Röpke, einen Ordoliberalen. Und der hat ja immer gesagt, das Schweizer Dorf, da war alles so schön, da gab es 3000 Leute und im Sommer haben da die ganzen Blumenkästen wunderschön geblüht und alle waren glücklich, in der Bücherei gab es auch noch. Und die Kühe, die waren glücklich auf der Weide und das war doch alles prima.
Was dafür spricht, dass man immer genau den Zustand seiner Kindheit idealisiert.
Ja, so ist es wohl. Da ist was dran. Und ich bin zwar auch, versuche in bestimmten Situationen Romantiker zu sein, aber diese Sozialromantik, die teile ich in dem Sinne nicht. Ich glaube, dass ein vernünftiges Geldwesen, was Arbeitsteilung, die ja weiterhin irgendwo bestehen muss, wenn auch reduziert, abzudecken hat, dass das auch soziale, zwischenmenschliche Vorteile hat. Es ist eben so, dass wir ein System haben, wo jetzt der wirtschaftliche Bereich sehr vieles überwuchert und wo die Politik sich eben an ökonomischen Mechanismen orientiert, wo die Universitäten versuchen, mit McKinsey-Vorschlägen vermeintliche Effizienzsteigerungen durchzuziehen und das teilweise mit Beamten und Leuten, deren Effizienz-Output in dem Sinne nicht so gut messbar ist, weil es auf die Motivation ankommt, auf die Freude, die man einer Lehrveranstaltung gegenüberbringt. Ja, und das kann ich schlecht mit Geld regulieren. Und wenn es zu viel Geld gibt in den Taschen einiger, dann werden diese Menschen übermütig, dann treffen sie Fehlentscheidungen. Ich glaube, 50% der CEOs in Großunternehmen treffen Fehlentscheidungen, weil sie zu viel Geld kriegen.
Also diese Geschäftsführer,
natürlich, die schnappen einfach über bis zu Strauß Kahn, weil die dann glauben, mir gehört die Welt. Und das ist ungesund, ja. Also es ist ungesund, wenn in einer Gesellschaft eine starke Einkommenspolarisierung ist, weil die einen werden übermütig, die Herrenmenschen, und die anderen sind die Frustrierten, ja. Die glauben, sie sind abgehängt, sie haben nichts mehr zu melden, es lohnt sich nicht, zu Wahlen zu gehen. Das heißt, es gibt einen Grad der Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit, der dann eben voll auf das soziale Zusammenleben durchschlägt. Und beim Geldwesen müssen wir halt überlegen, wie können wir das machen? Heute ist es so, dass eben über Verschuldungsprozesse frisches Geld überhaupt erst in die Ökonomie kommt. Das heißt, wir haben eine Schrumpfung der Geldmenge, wenn nicht andauernd Neuverschuldung stattfindet. Denn wenn jemand seinen Kredit zurückzahlt, den er genommen hat, dann schrumpft ja die Geldmenge. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, Leute, macht weniger Schulden, zahlt alle eure Schulden zurück, dann schrumpft unsere Geldmenge, dann haben wir eine Deflation, eine Wirtschaftskrise. Ja. Und deswegen denken wir ja auch in der langfristigen Perspektive über ein anderes Geldsystem nach, wo eben das frische Geld über einen anderen Nicht-Verschuldungskanal
also in die Ökonomie. Also nicht über die Banken, sondern im direkten Weg.
Genau, nicht über Geldschöpfung der Banken, die das ja nur über Kreditvergabe praktisch aufrechterhalten können.
Herr Polkert, Sie müssen jetzt gleich weg an die Uni, Sie haben noch einen Job zu erledigen und der ist auch nicht unanstrengend. Deswegen nochmal abschließend die Frage, die uns zu dem neuen Themenkomplex führt, des Protestes, der Menschen, die Unzufriedenheit irgendwie spüren, es nicht genau analysieren können, aber sagen, hier stimmt was nicht, ich muss gegen irgendwas auf die Straße gehen, ich will mich engagieren. Haben Sie das Gefühl, dass da ein emotionales Potenzial da ist, dass da eine Protestkultur, eine Protestbewegung auch in Deutschland wächst, aber zumindest in Europa?
Ja, in Europa schon, in Deutschland weniger, und das hängt halt auch mit dem Sozialstaat zusammen, weil in den USA studieren Leute, dann gehen die mit 400.000-500.000 $ Verschuldung ins Leben, sie haben keinen gesicherten Job, die Jugendarbeitslosigkeit dort ist ja auch nicht ganz ohne, und deswegen geht's halt bis in die Mittelschicht, von Spanien, Griechenland und so mal ganz zu schweigen, und meine ganze Hochachtung gilt denen, die bei diesem Wetter, jetzt ja Minustemperaturen in Frankfurt, vor der EZB in den 10-15 Zelten ausharren, und ich finde, das sind tolle Leute, weil die nicht sagen, wir wissen, wo es lang gehen muss, wir haben auch nicht 20 Jahre studiert und sind hier die Obergurus, sondern die sagen, wir stellen erstmal fest, dass hier etwas schief läuft, und wir sind bereit, mit unserer Zeit, und das ist ja wohl die wichtigste Ressource, die man zu vergeben hat, ich habe es ja gleich nicht mehr und merke schon, dass es die wichtigste Ressource ist, also mit ihrer Zeit und auch mit ihrem Körper, sitzen die in einem Flatterzelt direkt an einer Hauptstraße vor dem wunderschönen EZB-Turm und sagen, mit unserer leibphysischen Präsenz sagen wir, Freunde, so geht es nicht. Und ehrlich gesagt, diese 30 Helden dort, die geben mir Mut.
Ja. Und mit diesem Mut und mit diesem guten Gefühl entlasse ich Professor Helge Polkert, der an die Uni muss. Und ich spreche weiter mit dem kritischen, heterodoxen Ökonomen Christoph Freidorf. Ist das richtig, wenn ich sage, Sie sind ein kritischer Ökonom oder ein, obwohl Sie ja nicht reiner Ökonom sind, also, sondern auch Soziologe? Das ist ganz hilfreich, oder? Wenn man das ist.
Ja, also wenn man sich über seine Tätigkeit definiert, man hat ja ganz viele verschiedene Rollen, da spricht jetzt wieder der Soziologe in der Gesellschaft, mal ist man Familie, mal für seine Freunde, mal beruflich und dann auch in verschiedenen Tätigkeiten. Aber man kann schon sagen, dass wir uns so verstehen, und es ist absolut hilfreich, wenn man einen Hintergrund hat, wo man verschiedene Denkschulen lernt, verschiedene Ansätze, sich ganz breit mit verschiedenen Themen beschäftigt, weil man dann doch gerade in Sozialwissenschaften sehr viel übertragen kann. Also es schadet nicht, wenn jemand Anthropologie oder Philosophie oder Psychologie oder sonst auch Literatur studiert hat und dann in einen anderen Bereich wechselt. Das trifft ja nicht nur auf die Ökonomie zu.
Wir haben über die Protestbewegung gesprochen, über manchmal einen hilflosen Protest, einen emotionalen Protest und diese Unzufriedenheit und dieses Gefühl, hier stimmt was nicht. nicht mit unserem System. Die muss ja irgendwo hin, die muss auf irgendwas projiziert werden. Und häufig merke ich, dass es gegen die Banker geht, gegen die bösen Spekulanten und gegen die, die mit unserem Geld rumzocken. Das ist natürlich auf der einen Seite eine gefährliche Sache, weil es auch in Richtung Antisemitismus gehen kann und ja auch passiert. Andererseits ist es ja auch nicht die eigentliche Ursache. Es liegt da in diesem Protestpotenzial auch eine Gefahr?
Ja, also es ist wie alles, eigentlich hat es zwei Seiten oder ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich, wenn irgendwelche Missstände da sind und die können gefühlt sein oder auch wirklich da, also objektiv gesehen, dann konzentrieren sich die Leute natürlich darauf, was nicht stimmt und was man machen könnte. Das ist wie bei jeder Krankheit, die einen persönlich betrifft, auch so. Ich finde es zum einen sehr gut, dass da eine Enttabuisierung stattfindet, dass man jetzt mal irgendwie auch über Geld als Phänomen sprechen kann und auch kritisieren kann, ohne sofort in so eine antisemitische Schublade gesteckt zu werden, weil Geld ist ja ein rein technisches Phänomen, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist, wie wenn ich sagen würde, ich spreche über Arbeiter und sofort bin ich irgendwie Kapitalist oder Marxist oder so, sondern das ist einfach nur ein Gegenstand. Zum anderen ist es natürlich so, dass oft einfache Lösungen bevorzugt werden und dann sind es entweder die Illuminaten oder der Mossad oder eben die Banker oder die Regierung oder sowieso alle korrupt oder also das Problem ist natürlich immer, sobald man so einfache Feindbilder hat, wird es eben sehr, sehr gefährlich. Ja.
Wird gefährlich und geht dann einfach Erklärungsmuster. Denn das System ist, das ist ja dann die Schwierigkeit für mich zumindest, das System ist so komplex. Die sozialen Beziehungen haben ja natürlich mit den Waren, mit den Wertbeziehungen, mit den Geldbeziehungen, wir definieren uns sehr über Arbeit, übers Geld, unsere ganzen sozialen Beziehungen, wir sind damit groß geworden, mit diesem Wirtschaftssystem und können uns gar nichts anderes vorstellen. Ist das auch ein Teil des Problems, dass wir mit diesem System groß geworden sind und eine Veränderung gar nicht, also kulturell und auch gefühlsmäßig?
Ja, natürlich. Es ist immer so, dass man natürlich da, wo man aufwächst, denkt man, das ist so. Und das wird sich auch grundlegend nicht ändern. Und dann ist man, wenn eine Änderung kommt, sehr überrascht. Aber dann adaptiert man es ganz schnell. Dann gewöhnt man sich auch wieder an Änderungen. Also es gibt es geschichtlich ganz oft, dass Leute völlig überrascht werden von irgendwelchen gesellschaftlichen Umbrüchen, sich dann aber auch ganz schnell darin einpassen. Und dann will es ja sowieso jeder gesagt haben, dass das nicht gut gehen konnte und solche Sachen. Was ich als ein ziemliches Problem ansehe, ist eigentlich, dass in unserer Kultur auch so eine ganz falsche Wahrnehmung konstruiert wird. Wenn man sich Filme anschaut, gerade eben diese populären Filme, was so schief geht in der Welt, dann ist es immer eigentlich eine Kriminalgeschichte. Es gibt so die Guten und es gibt irgendwie den Bösewicht meistens.
Den Verursacher, den Bösen und,
genau,
und der wenn man so, den ins Handwerk legt, dann wird das schon wieder.
Genau, der auch von sich selber sagt, ja, ich bin jetzt hier der Böse und so und ich hab da meinen teuflischen Plan und dann kommt der Held oder eben irgendwie die Guten kommen an und legen dem das Handwerk. Das Problem ist so, wenn man sich in der Welt umschaut, es gibt ja kaum irgendwelche Leute, die von sich sagen, ja, ich bin jetzt hier the evil guy, ich bin jetzt der so Mr. Burns-mäßig die Händchen zusammenfaltet und sagt juhu, sondern die meisten Leute haben ja für sich eine gute Legitimation, warum sie tun, was sie tun. Und die wenigsten Leute sagen, sie möchten aktiv was Schlechtes machen. Und natürlich gibt es viele Leute, die sagen, okay, ich achte vor allem erstmal auf mich, also die sehr, sehr egoistisch sind, teilweise auch wirklich sehr ignorant. Nur die Frage ist ja, ob man das ändern kann oder ob es diese Leute nicht immer geben wird. Und eben die Frage ist, wie man ein Gesellschaftssystem konstruieren kann, was auch mit Leuten zurechtkommt, die alle egoistisch sind. Und das war ja die bestechende Idee dieser neoklassischen Wirtschaftstheorie, dass man gesagt hat, ja, der Metzger und der Bäcker und so, die sind ja nicht nett, die geben mir nicht aus Nettigkeiten Brötchen, sondern eben, die machen das aus Eigennutz. Und trotzdem, weil wir das eben so geschickt organisiert haben, führt diese unsichtbare Hand dann dazu, dass allen der Wohlstand gemehrt wird. Das war ja dieses große Versprechen des Liberalismus, was eben in Teilen eingetroffen ist durch Wohlstandssteigerung, aber nicht bei allen angekommen ist und durch große auch Ressourcen und Naturzerstörung begleitet wurde. Mhm. Und das ist jetzt auf unser Thema Geld bezogen ein besonderes Problem, weil hier ist es ja noch weniger so, dass man sagen kann, ja, der Banker kontrolliert irgendwie das System oder die Zentralbank hat irgendwie einen Evil Plan, also einen bösen Plan, der da jetzt durchgeführt wird oder die Regierungen wollen da jetzt irgendwie Arbeitskampf von oben machen, sondern es ist ja schon so, dass da alle haben so eine eigene Position, eine eigene Logik, alle versuchen daran rumzuschrauben und es ist sehr komplex. Und die Bürger letztendlich haben Geld ja eigentlich nur als, ja, so Zustand, Geld ist einfach da, man hat es oder man hat es nicht. Es kommt irgendwie in die Ökonomie rein, geht auch vielleicht raus oder verbleibt da, weiß keiner so genau, aber es wird halt benutzt und es ist ein knappes Gut. Es ist wie eine begrenzte Anzahl von Autos oder Äpfeln, die einfach existieren. Aber keiner weiß eben im Prinzip, oder nicht keiner, aber es ist eben ein sehr abstraktes Thema, mit dem sich auch wenige Leute gerne beschäftigen, wie eigentlich das ganze System organisiert ist, wie das in Umlauf kommt, warum viel oder wenig da ist und warum wer was hat.
Kommen wir mal zu der Schizo-Situation. Er hat es ja, Herr Polgert, genannt. Auf der einen Seite sind wir Verbraucher, wir sind Konsumenten und wir sind diejenigen, die wollen, dass unser Geld irgendwie angelegt wird, ob das in Rentenfonds, Versicherungen oder in Ersparnissen. Das heißt, wir wollen, dass das Geld arbeitet. Auf der anderen Seite sind wir Bürger, wir haben Rechte, wir wollen die Umweltzerstörung nicht und sind Staatsbürger. Das heißt, wir wollen eigentlich beides. In unserem sozialen Rollenverhalten als Konsument wollen wir preiswerte Waren kaufen, wir wollen, dass unser Geld arbeitet, wir wollen geschützt werden vom Staat. Auf der anderen Seite wollen wir die Umweltzerstörung nicht, wir wollen eine gerechte Gesellschaft. Ist das nicht diese Schizophrenie in uns, ist das nicht auch ein Teil des Problems?
Ja, das ist erstmal diese grundsätzliche Schizophrenie der Gesellschaft, die, und das ist eben besonders paradox, dann in einzelnen Leuten wirklich auftreten kann, dass man sagt, okay, ich werde jetzt zur Arbeit angetrieben, vielleicht sogar mit Arbeitslosigkeit bedroht, richtig, aber andererseits bin ich ja auch froh, wenn ich mir irgendwie das neue Handy ganz billig kaufen kann, weil eben Arbeiter wie ich, oder im Extremfall könnte ich selber in der Fabrik arbeiten, dann wird mein Handy billiger, weil sie mir richtig in den Arsch treten und da richtig rationalisieren. Das ist natürlich ein ganz extremes Phänomen. Wo ich mich aber so ein bisschen gegen wehre, ist, dass man sagt, ja, die Leute wollen ja, dass ihr Geld für sich arbeitet. Natürlich, wenn man den Leuten einredet, du kannst reich werden, ohne was zu tun, lässt sich davon jeder, klar, sagt, da würde niemand Nein sagen. Wenn ich jetzt jemand sage, ich schenke dir jetzt morgen irgendwie ein paar Millionen, da würde kaum jemand sagen, nee, will ich nicht. Aber die Frage ist, ob das wirklich so ein originärer Wunsch der Menschen ist, und das würde ich verneinen. Menschen haben wahrscheinlich, das kann man auch über die Gesellschaften hinweg ganz gut dokumentieren, haben wahrscheinlich recht gleichbleibende Wünsche nach einer gewissen Sicherheit, einer Perspektive. Man möchte auch morgen wissen, dass es einem selbst und seinen Menschen im Umfeld, die man mag, dass es denen gut geht. Man möchte irgendwie eine einigermaßen erfüllte Tätigkeit haben, man möchte eine gewisse Partizipation haben, dass man in seinem Umfeld so ein bisschen mitbestimmen kann. Also da gibt es Studien zur Wellbeing-Forschung, Zufriedenheitsforschung, das ist ein aufkommendes Feld, die das eigentlich recht gut rausgearbeitet haben. Da kommt nie vor, dass die Leute sich irgendwie in die Hängematte legen wollen und reicher werden wollen. Dieser Claim, lassen sie ihr Geld für sich arbeiten, ist absolut eine Erfindung der Banken. Was die Leute wollen, das hatte Helge Polkert schon richtig gesagt, ist eigentlich, wenn ich mir was abspare, wenn ich sage, okay, ich gebe es jetzt nicht aus für irgendwie ein schickes Handy, sondern ich spare mein Geld jetzt, weil ich mir später was leisten möchte oder weil ich es irgendwie meinen Kindern vererben möchte.
Schwupps, bin ich im System drin. So.
Ja, das ist man sowieso. Also
ich würde gerne nochmal Robert Reich zitieren, der das nochmal zusammengefasst hat. Der sagt im Schluss seines Artikels, dass man kann der globalen Finanzbranche und den multinationalen Konzernen so viele Vorwürfe machen, wie man möchte. Aber einen Teil der Schuldzuweisung sollte man sich aufsparen für die unersättlichen Verbraucher und Anleger, die in fast allen von uns stecken. Sie sind tatsächlich mitschuldig. Das heißt, wir sind alle Verbraucher, wir sind Anleger. Schon allein, wenn wir Staatsteilnehmer sind, ist das nicht so ein Teil des Problems?
Halte ich für auch so eine Art Propaganda, zu sagen, ja, wir sind doch alle in einem Boot, und wenn ihr mit dem Finger auf uns zeigt, auf uns führende in der Gesellschaft, dann zeigen ja immer auch drei Finger mindestens zu euch zurück, und im Prinzip auch Anklage ist eine Selbstanklage, und greift euch erstmal selber an die Nase. Halte ich für eine absolute Propaganda, weil man ist natürlich Teil des Systems, alleine wenn man arbeitet. Arbeiten tut man normalerweise, selbst wenn man bei einem kleinen Handwerksbetrieb nebenan ist, der mit Kapitalmärkten nichts zu tun hat. Man verwendet trotzdem Produkte und Dienstleistungen, die global mittlerweile hergestellt werden. Das heißt, solange man sich nicht eine Axt kauft irgendwie einmal und nach Kanada in eine Holzhütte zieht und sich da selber irgendwie Subsistenzwirtschaft ernährt, dann kann man so aus dem System nicht rausfallen. Das heißt, man muss gar kein Sparer sein, um bei dem System indirekt mitzumachen. Sobald man aber im Prinzip sein Geld ein bisschen sparen will, ist das eigentlich ein legitimer Wunsch, weil man jetzt sozusagen sagt, okay, ich habe ein Anrecht, ich habe jemand für jemand anderen was gemacht im Idealfall, und jetzt habe ich was gut. Und ich habe noch was gut bei jemand anderem, wird eben über Geld symbolisiert. Und dass man dann sagt, okay, ich möchte jetzt nicht jetzt ausgeben, sondern später, ist ein ganz legitimer Wunsch. Und wenn jetzt die Finanzmärkte sagen, okay, wir garantieren dir das und wir können dir sogar ein bisschen mehr geben, aus den Gründen natürlich nicht, dass wir Leute ausbeuten, sondern dass Wirtschaftswachstum da ist und dann sollst du ja auch einen Teil davon abhaben, wenn du schon einen Teil dazu beiträgst. Ist eigentlich ein legitimer Wunsch.
Aber hat natürlich die Folge, dass eine riesen Geldmengenvermehrung stattfindet.
Naja, das ist aber nicht die Schuld von dem Einzelnen, der... Das ist ja jetzt nicht so, dass wir reden über Leute, die da irgendwie völlig professionelle Anleger sind und über mit Millionen rumjonglieren, sondern es sind ganz normale Leute, die im Prinzip ein paar Kröten auf die Seite legen, sei es nur auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch. Die Frage ist doch immer, haben die überhaupt eine Information, okay, ich kann jetzt ankreuzen, ich lege mein Geld zu 0% fair an oder ich lege irgendwie mein Geld zu 2% irgendwie im Industriebetrieb an oder zu 5% und beute da irgendwelche Leute am anderen Ende der Welt aus oder zu 10% und mache noch den Planeten kaputt. Es gibt ja keine Transparenz, dass sich die Leute wirklich aussuchen können, wie ich mein Geld anlege und wie nachhaltig das ist. Es gibt so gewisse Optionen, man kann sagen, okay, geh doch zu einer Ethikbank oder leg doch dein Geld in irgendeinem grünen Fonds an. Das Problem da ist, es ist genauso wie der Käse im Supermarkt, da steht dann Bio drauf, aber es ist natürlich eine gewisse Skepsis da, dass die Leute sagen, ja gut, da muss ich jetzt natürlich völlig auf die Verpackung von jemandem vertrauen, der daran interessiert ist, mir das zu verkaufen. Das heißt, es ist natürlich eine gewisse gesunde Skepsis da, es ist keine Transparenz da und wenn dann noch Skandale kommen, die den Medien aufgepusht werden, wenn einmal zum Beispiel mit Bio-Lebensmittel irgendwann eine falsche Deklaration da war, dann kommt das sofort riesig in die Bild-Zeitung, die Leute verlieren das Vertrauen, sagen, okay, auf diese ganzen Beschreibungen kann ich sowieso nicht vertrauen, dann bin ich doch der Blöde, wenn ich nicht im Supermarkt ganz unten ins Regal reingreife und mir das möglichst Billige suche. Auf Finanzmärkten ist es eben nicht anders. Die Frage ist nur, ob man das dann dem Verbraucher vorwerfen kann, wenn er keine Informationen hat, den Informationen, die er bekommt, nicht trauen kann und sich dann für das beste Produkt entscheidet, Preis-Leistung. Mhm.
Der Protest, und da gibt es die Occupy-Bewegung, die sich natürlich auf die Banken konzentriert, aber die könnte man ja sagen, ist auch vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Wohin sollte denn eine gesellschaftliche Protestbewegung steuern? Gibt es da ein Ziel oder müsste es eigentlich auf verschiedenen Ebenen angegangen werden?
Ja, wahrscheinlich ist es schon so, dass es eben verschiedene Ebenen sind. Also wer jetzt nicht die Weltformel hat als Lösung, und das dürfte wahrscheinlich niemand realistischerweise haben, muss schon zugestehen, dass es eben Zentralbanken sind, dass es im Finanzsektor was zu regulieren gibt, dass Regierungen vielleicht eine andere Politik fahren müssen, dass letztendlich, wie wir auch gerade gesprochen haben, jeder einzelne Konsument oder auch Arbeitnehmer oder Bürger sich da Gedanken machen muss, wie sehr man auch in seinem eigenen privaten Umfeld was macht. Da lässt sich ja viel tun. Man kann kleine Sachen verändern, auch relativ sicher. Nur eben, es ist gut, dass es solchen Occupy-Protest gibt, weil es die Gesellschaft krankt nicht daran, dass nicht alle Leute gut sind, sondern es krankt daran, dass den Leuten, die eben sehr egoistische Sachen fahren oder sehr gedankenlose Sachen, dass das denen durchgelassen wird. Das ist wie, wenn man sagen würde, Strafrecht ist auch nur so eine Empfehlung und die Idealisten halten sich dran, die anderen nicht. Würde auch nicht funktionieren. Nicht umsonst sind Menschenrechte und sonstige Gesetzgebung einfach verbindlich.
Für alle verbindlich.
Genau, für alle verbindlich. Und dann ist es auch nicht so eine moralische Frage, sondern es ist eine Frage von, du hast es zu tun und wenn nicht, dann gibt es gewisse Sanktionen.
Ja, die, wo man sagen kann, die Menschenrechte sind ja natürlich auch nur in bestimmten Staaten verbindlich und in
ja, nicht mal da, ne?
Selbst leider. Nicht mal da, ja. Also das ist ja auch nochmal so ein Ding, das ist auch nicht selbst die Menschenrechte und da gibt es ja auch schon mal Prioritäten, die gesetzt werden. Wie für uns könnte man sagen, ist die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demokratie, Mitbestimmung ganz oben. In anderen Ländern geht es da einfach um ganz andere Existenzrechte, Recht auf Leben und
naja, wobei man auch immer sagen muss, wir haben das ja sozusagen in den Ländern, in denen Menschenrechte großgeschrieben werden, ist es ja meistens so, dass das nur für die eigenen Bürger gilt, muss man auch wieder sagen. Also sobald es so ist, dass man nicht einen gewissen Ausweis hat oder ein gewisses Papier, was einen mit diesen Rechten, Staatsbürgerrechten ausstattet, sind auch die Menschenrechte nicht viel wert. Da müssen wir uns gar nichts vormachen und da ist es wirklich so, dass dann drei Finger auf uns zurückzeigen, wenn wir da irgendwie weltweit rumzeigen, dass da Sachen im Argen sind.
Mhm. Die Occupy-Bewegung ist eine Bewegung, wo Sie sagen, das ist durchaus sympathisch, das muss weitergehen. Andererseits spüre ich auch von Leuten, die sagen, ich bin Kapitalismuskritiker, ich bin Linker, ich bin jemand, der bei Attac sich engagiert. Und da habe ich aber das Gefühl, dass da trotzdem wie immer irgendwie in der Linken, die dividieren sich auseinander, jeder hat eine andere
Ist ja auch gar nicht schlecht, wenn nicht ein monolithischer Block da ist und die sagen, wir haben die Lösung, da wird auch nicht mehr drüber diskutiert. Also es gibt ja drei Stufen. Die erste ist, dass man überhaupt mal sagt, ja, da gibt es irgendwie Missstände. Das ist ja schon nicht selbstverständlich. Es gibt genügend Leute, die sagen, ja, eigentlich läuft das doch ganz gut, zumindest für mich. Das ist eine ganz einfache Sache. Ja, dann gibt es aber die Leute, okay, die machen sich Gedanken. Dann ist aber noch eine ganz große Frage, wo ist denn das Problem wirklich? Und vor allem, in welche Probleme halte ich für wie wichtig und welche Probleme hängen wie zusammen? Und das führt dann zur dritten Frage, ausgehend von den Ursachen, die ich sehe, welche Lösungsvorschläge habe ich denn oder welche Lösung sehe ich? Weil selbst die Leute, die eine gleiche Problemursache erkennen, zum Beispiel einen Beinbruch, würden sich auch vielleicht dann irgendwie über die Heilmethode, wie man das kurieren kann, doch nochmal ziemlich streiten können.
Ja, und das ist ja der Streitpunkt. Kann man sozusagen aus dem wildwuchernden Kapitalismus einen braven soziale Marktwirtschaft machen und dann ist das alles irgendwie schön und gut. Dann sagen andere, es gibt diese soziale Marktwirtschaft nicht. Es ist Kapitalismus oder ist keiner. Und da fängt es ja dann schon an, dass alle was anderes wollen.
Ja, also es ist immer so, dass einer noch links oder rechts von einem steht. Dieses rechts oder links von mir ist nur die Wand. Das ist der berühmte Spruch, rechts von mir ist nur die Wand, das ist sicherlich eine Illusion. Es gibt immer jemand, der einem verkürzte Kapitalismuskritik vorwirft oder einen irgendwie in ein Boot steckt von irgendwie diesen typischen Radikalen, die sowieso an allem rummeckern. Also es wird immer irgendwie Kritik geben. Die Frage ist, und das ist jetzt eine inhaltliche Frage, kann man sozusagen Kapitalismus oder den Markt reformieren? Da ist ein ganz großer Graben, auch in der Linken eben, zwischen Leuten, die sagen, nee, da ist einfach im System schon angelegt so eine Wurzel, die man einfach nicht regulieren kann und die man auch nicht in die Reihe kriegt. Man muss sich was ganz anderes ausdenken. Und es gibt Leute, die sagen, nee, da kann man schon was machen. Also ich würde sagen, persönlich sehe ich schon so, dass Markt ist was ganz anderes als Kapitalismus. Kapitalismus ist ein gewisses Setting an Einrichtungen, das Kapital dominiert und es geht um Kapitalverwertung, während Markt und Marktwirtschaft eigentlich dem Namen nach kann man schon als was anderes sehen und zwar einfach nur, dass man den Markt nutzt als einen Mechanismus, die Gesellschaft zu organisieren, wie eben auch andere Mechanismen wie Bürokratie oder eben auch soziale Kontrolle, dass man so den Nachbarn anschaut. Und es gibt einfach, soweit die Soziologie das zumindest meines Wissensstands kennt, nur diese drei Organisationsformen, entweder soziale Kontrolle, Bürokratie oder Markt. Und alle Leute, die jetzt sagen, der Markt ist an sich völlig ungeeignet und schon irgendwie latent faschistisch oder menschenverachtend, erstmal müssen die mir das nachweisen und da habe ich einfach noch keine überzeugende, stringente Argumentation gesehen jetzt persönlich. Und was natürlich prima wäre, wenn die sagen würden, wie man nur mit sozialer Kontrolle und Bürokratie, weil viel anderes bleibt nicht übrig, dann eine Gesellschaft organisiert, die menschenwürdiger ist und bessere Ergebnisse erzielt. Hm. Ich bin da relativ pragmatisch und sage, es sind einfach drei verschiedene Organisationsformen, die wir klug einsetzen müssen und uns nach den Ergebnissen messen lassen müssen.
Ja, also vor dem Kapitalismus, vor der Urform des Kapitalismus gab es ja auch schon einen Markt, aber der war nicht so dominant und hatte nicht diese argen Verwertungskriterien also mit abstrakter Arbeit und entfremdeter Arbeit. Der Kapitalismus in Reinform hat das Fass eigentlich zum Überlaufen gebracht.
Erstmal, ja, das ist so Polanyi kann man schön empfehlen. Das war da so ein Geschichtsökonom, kann man vielleicht sagen, oder so ein Historiker, der da gesagt hat, okay, eigentlich zwei Sachen sind aus dem Ruder gelaufen. Erstmal der Markt früher, das war so der Marktplatz auf dem Dorf, der war schön eingebettet in die Gesellschaft, da gab es genügend Regularien, hat es einigermaßen funktioniert und jetzt ist es eben aus dem Ruder gelaufen, jetzt dominiert der Markt alles, das ist das erste Problem. Und das zweite, dass man Markt kann man schön machen mit irgendwelchen Produkten, Äpfeln, Autos, Friseurdienstleistungen, aber man sollte drei große Güter oder drei große wichtige Sachen sollte man rauslassen, die man nicht handeln sollte, weil die einfach zu wichtig und auch anders geartet sind als normale Güter oder Waren. Und zwar Boden, weil Grund und Boden einfach nicht vermehrbar ist. Dann die Arbeit, weil es einfach um Menschen geht. Und es ist nicht so, dass wenn man weniger Arbeit braucht, wird weniger Arbeit angepflanzt und verkauft, sondern es ist einfach so, Arbeit ist kein Zucchini-Markt oder Auberginen-Markt, gibt es ein schönes Zitat, sondern die Leute brauchen einfach Arbeit, da ist ein festes Angebot da und die müssen arbeiten, um zu überleben, wenn sie sonst nichts haben. Und neben Boden, Arbeit, noch das dritte war dann Geld. Da sind wir wieder beim Thema, dass er gesagt hat, ja, Geld ist auch so eine abstrakte Sache, ist eigentlich nur ein Symbol und so. Warum zum Teufel sollte das Symbol, was nur auf was verweist, selber nochmal gehandelt werden und einen eigenen Einfluss haben? Das ist völlig widersinnig und gefährlich.
Jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir wieder am Anfang anfangen könnten und das machen wir aber in einem nächsten Gespräch.
Gerne.
Wir sparen uns das auf, den Gedanken, werden den wieder aufnehmen, vielleicht auch mal in einem Streitgespräch mit einem Ökonomen oder Soziologen, der eine andere Auffassung hat, und dann lassen wir es richtig krachen im Streit und im Konflikt.
Ja, ich bedanke mich.
Im konstruktiven Streit, natürlich. Im konstruktiven Gespräch. Das ist für mich Streit. Und ich freue mich und bedanke mich, dass Christoph Freidorf da war von der Universität Erfurt. Weitere Informationen zu Christoph Freidorf gibt es auf der Seite uni-erfurt.de. Ich mache gleich nochmal einen Link.
Ja, einfach googeln.
Einfach mal googeln und dann kann man den Kontakt aufnehmen und in den Diskurs treten. Danke für diesen Diskurs und für die Ausführungen und bis zum nächsten Mal.